Ja, meine Damen und Herren, wir melden uns hier wieder aus dem Kölner Funkhaus des Deutschlandfunks und freuen uns, mit Ihnen zusammen sprechen zu können über ein sehr wichtiges Thema, nämlich welche Themen gehen unter in den Medien in Deutschland? Was sind die vergessenen Nachrichten? Dazu präsentieren wir Ihnen heute die Rangliste der 10 vernachlässigten Themen des Jahres, zusammengestellt von der Initiative Nachrichtenaufklärung, und wollen Ihnen das auch ein wenig erläutern und begründen, warum es zu dieser Auswahl kommt. Mein Name ist Marco Bertolaso, ich bin Leiter der Nachrichtenredaktion hier im Deutschlandfunk. Normalerweise gehen Journalisten zu Pressekonferenzen, sie machen keine Pressekonferenzen selbst. Wenn wir das heute machen, ist es ein deutlicher Hinweis darauf, dass es eine wichtige Sache ist, dass es etwas ist, was für unser Geschäft große Bedeutung hat. Vergessene Nachrichten, das ist so, als ob der Demokratie wichtige Informationen fehlen. Sie machen abends die Tagesschau an, sie schalten ein beim Deutschlandfunk, was natürlich selten passiert, und da fehlt Ihnen etwas. Also, dass Ihnen etwas fehlt, was jetzt selten, den Deutschlandfunk werden Sie natürlich sehr oft einschalten. Es ist nicht einfach für Journalisten, dem entgegenzuwirken, und darüber wollen wir heute mit Ihnen sprechen, wie wir das machen. Zunächst einmal wollen wir ein bisschen was sagen über die Initiative Nachrichtenaufklärung. Das ist eine Einrichtung, eine Nichtregierungsorganisation, die nicht jeder kennt, und das wollen wir jetzt abstellen. Bei uns ist Professor Hector H. Kötter, ich vertue mich immer mit Ihrem schwierigen Namen. Sie sind seit einiger Zeit Leiter der Initiative Nachrichtenaufklärung. Vielleicht ordnen Sie uns den Verein, die NGO, kurz ein.
Also die INA, also Initiative Nachrichtenaufklärung, wurde Ende der 90er Jahre an der Uni Siegen als universitäres Projekt gegründet, weil damals in Studiengängen wie Medienwissenschaft, Politikwissenschaft, Sozialwissenschaften eben schon auffiel, dass viele Themen schlichtweg von den Medien unterbelichtet werden. Und seit wir in der Kommunikationswissenschaft Nachrichtenfaktoren und Nachrichtenwerte untersuchen, fällt uns ja auf, es gibt immer wieder bestimmte Thematiken, bestimmte Geschichten, die einfach hinten rüberfallen, die medial gar keine Chance bekommen. Und damals beschloss man in Siegen, dem mal nachzugehen und tatsächlich mal zu untersuchen, was sind das für Geschichten, was haben die vielleicht gemeinsam? Und da man natürlich Publizität damit erzeugen wollte, hat man dann, weil das sehr mediengängig ist, beschlossen, auch ein Ranking, eine Top-10-Liste zu veröffentlichen. Und das geschieht seitdem regelmäßig jedes Jahr mit relativ großem auch medialem Aufwand und mit medialer Aufmerksamkeit. Und eine der Kolleginnen, die seit vielen, vielen Jahren dabei ist, ist Rita Fock, und die will vielleicht auch noch ein bisschen was sagen dazu.
Ja, gerne. Die Top-10-Liste, die wir Ihnen gleich präsentieren wollen, die hat eigentlich zwei Funktionen. Einmal, was eben schon angeklungen ist, diese analytische oder auch kritische Funktion, einfach mal aufmerksam zu machen, einen Denkanstoß zu geben, nach welchen Kriterien die Gesellschaft oder auch Redaktionen, einzelne Journalisten entscheiden, was wichtig ist. Neben diesem Denkanstoß soll es aber auch ein ganz praktischer Anstoß sein. Was wir Ihnen anbieten wollen, sind letztlich auch Exklusivthemen. Das heißt, wir verbinden einen Appell damit, mit dieser Veröffentlichung. Liebe Kollegen, macht was aus diesen Themen, es lohnt sich.
Ja, vielen Dank, Frau Fock. Neben Frau Fock und Herrn H. Kötter sind noch einige andere hier neben mir auf der Bühne. Ich darf nennen Lina Lindner. Auch Sie werden sie gleich hören. Sie ist studentische Mitarbeiterin auch des Projekts Initiative Nachrichtenaufklärung. Und mit dabei ist natürlich auch der Programmdirektor unseres Hauses, Andreas Weber. Auch er wird gleich mit Ihnen und zu Ihnen sprechen. Bevor wir nun Herrn Weber das Wort geben, wollen wir aber vielleicht noch ganz kurz uns dem Thema noch in einer zweiten Welle annähern und klar machen, worum es überhaupt geht. Im Grunde kann man ja sagen, und das möchte ich erörtern mit Thorsten Gerald Schneiders, auch Nachrichtenredakteur hier im Deutschlandfunk, aber auch Wissenschaftler, im Grunde kann man ja sagen, was soll das Ganze eigentlich? Wir haben sehr viele Nachrichtenagenturen, dafür zahlen Medien auch Geld, die haben ihre Leute in aller Welt. Und wozu braucht man da noch so etwas wie Initiative Nachrichtenaufklärung? Kann es überhaupt da noch vergessene Nachrichten geben?
Naja, kann es natürlich schon, denn es gibt ja nicht immer einen Termin, den man besetzen kann als Nachrichtenagentur, wo es dann darum geht, eine Nachricht in die Welt hinaus zu verbreiten. Es gibt nicht immer jemanden, der sich hinstellt vor Medien, um Nachrichten in die Welt zu verbreiten. Manche haben ja vielleicht sogar das Bedürfnis, genau das Gegenteil zu erreichen, nämlich Nachrichten oder überhaupt eine Nachricht gar nicht entstehen lassen, ein Thema zu unterdrücken. Und dann ist es natürlich Aufgabe von Journalisten, die klassische Aufgabe ja im Grunde von Journalisten, hier eine Recherchearbeit zu leisten und eben auch Nachrichten ans Tageslicht zu befördern oder auszugraben, sag ich mal. Umgekehrt kann es aber auch natürlich sein, dass tatsächlich tatsächlich auch Nachrichten über die Agenturen verbreitet werden, aber dann in einer Redaktion zum Beispiel die Entscheidung getroffen wird, ist unwichtig, brauchen wir nicht. Ich glaube, jeder Journalist, jeder Kollege kennt das, dass er schon mal ein Thema angeboten hat und dann mit dem Argument, da fehlt mir der aktuelle Aufmacher, der aktuelle Aufhänger für die Nachricht, das können wir jetzt nicht mehr bringen, das Thema, das ist zu alt. Und dann fällt es zum Beispiel hinten runter.
Herr Stahles, Sie haben von Recherchejournalisten gesprochen. Einer der bekanntesten Recherchejournalisten in Deutschland und Europa, Günter Wallraff, wollte eigentlich heute auch hier sein. Herr Wallraff musste aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen, hat aber über die Top Ten, die wir Ihnen gleich präsentieren, auch mitentschieden. Und alle die, die das ganze Projekt und die Ergebnisse auf unserer Webseite deutschlandfunk.de sich jetzt anschauen oder später, die werden dort auch das eine oder andere sehen, was er geschrieben und eingesprochen hat für Sie. Kommen wir nochmal zurück, Herr Schneiders, zu der Frage, was sind eigentlich vergessene, was sind vernachlässigte Themen? Sie haben eben gesagt, Korrespondenten berichten darüber und ja, aber nicht an jedem Ort der Welt sind ja Korrespondenten. Wie kommt es dazu und was sind aus Ihrer Sicht die Orte, wo vielleicht zu wenig Journalisten arbeiten oder arbeiten können?
Naja, wie kommt es dazu? Ist der klassische Kostendruck, den natürlich jeder spürt und ob er nun privat oder öffentlich-rechtlich ist, der Kostendruck ist da. Es wurde in den letzten Jahren sehr, sehr viel an Stellen wurden abgebaut, die sich insbesondere mit dem Ausland befassten, also Auslandskorrespondentenstellen. Vieles wird über Freie organisiert. Nehmen wir das Beispiel einfach mal Südamerika. Ja, in Südamerika gibt es einen Korrespondenten, der für den gesamten Kontinent zuständig ist.
Sie meinen jetzt vom ARD-Hörfunk?
Von uns zum Beispiel, den Kollegen Segador. Und Ähnliches haben wir in Südostasien, ein riesiges Gebiet von Australien bis nach Thailand, was abgedeckt wird von einem Kollegen. Immerhin, muss man sagen, wird es abgedeckt von uns. Ja?
Im Vergleich zu anderen Medien.
Genau, es gibt natürlich ganz viele andere Medien, die das gar nicht leisten können, die auch von dort dann entsprechend keine Informationen bekommen. Und gerade Südamerika, finde ich, ist ein sehr gutes Beispiel. Südamerika ist ein aufstrebender Kontinent, Brasilien, wir sprechen immer wieder davon, dass es ein wirtschaftlich aufstrebender Kontinent ist. Es ist der Kontinent mit der größten katholischen Bevölkerung und findet bei uns aber trotzdem relativ selten statt. Was natürlich auch mit der Distanz zu tun hat. Das ist ja auch immer eine Frage der Nachrichtengeografie, was für uns jetzt hier in Deutschland oder auch egal wo auf der Welt von Interesse ist. Alles, was näher, etwas näher dran ist, ist für uns interessanter. Der Nahe Osten zum Beispiel. Ja, auch wollen wir gerade drüber gesprochen haben, dass es eben auch im Nahen Osten diverse Mankos gibt, was die Berichterstattung über die einzelnen Gebiete angeht oder die einzelnen Themen angeht. Aber das muss man natürlich auch noch mit hinein beziehen.
Okay, wir halten also fest, es gibt vergessene Nachrichten, es gibt Orte, über die wenig berichtet wird aus ökonomischen Gründen, vielleicht aber auch aus politischen Gründen und weil hinter vielen vergessenen Nachrichten oft mächtige Kräfte stecken, die wollen, dass sie vergessen bleiben. Jetzt gibt's aber noch einen anderen Punkt, den ich abschließend mit Ihnen ansprechen möchte. Ganz oft sagen mir Leute, ja komm, was soll das alles, wir haben doch jetzt das weltweite Netz, es gibt das Internet, jeder, der eine Information verbreiten will, der kann das tun und dort findet man doch alles, damit ist doch eigentlich für Informationsfreiheit und für eine Breite an Informationen gesorgt. Wie schätzen Sie das ein?
Na, ich halte das für einen ganz gefährlichen Gedanken im Grunde genommen, aber ich nehme diesen Gedanken niemandem übel, weil wir müssen uns vergegenwärtigen, dass wir vielleicht seit 20 Jahren mit dem Internet zu tun haben. Das heißt, wir kennen die Auswirkungen auf uns, auf unsere Gesellschaft, können wir überhaupt nicht einschätzen. Wir reden von einer Generation. Was wir allerdings feststellen können, ist, dass die Informationen, die wir im Internet bekommen, uns förmlich erschlagen. Ja, es ist eine solche Masse an Infos dort abgreifbar für jeden Einzelnen, dass es im Grunde fast unmöglich ist, sich in jedem Themengebiet die richtigen Informationsquellen rauszusuchen. Und das führt halt auch aktuell dazu, dass sich manche Leute im Internet informieren, weil sie denken, da kriege ich die Waren, die richtigen Informationen. Aber dann landen sie ganz, ganz schnell auf falschen Seiten, auf Seiten, die eine bestimmte Intention haben, eine bestimmte Ideologie verfolgen und das aber selber gar nicht merken. Ja, das ist zum Beispiel, ich nehme einfach mal als konkretes Beispiel das Thema Islam. Geben Sie im Internet das Thema Islam ein, Sie möchten sich darüber informieren, bei Google einfach mal Islam eingeben. Die dritte Seite, die Ihnen gezeigt wird, ist eine Seite von Salafisten, nämlich die wahre Religion. Mal abgesehen von Wikipedia und islam.de, die Nachrichtenseite bzw. die Seite des Zentralrats der Muslime in Deutschland. Die dritte Seite ist schon eine Salafistenseite. Wenn ich mich mit dem Thema nicht auskenne, informiere ich mich, wenn ich Pech habe, auf dieser Salafistenseite, also sprich auf einer Seite von fundamentalistischen Muslimen über den Islam. Und genau dasselbe passiert mir mit anderen Themen auch. Und deswegen ist es gerade wichtig, dass es eben uns als Journalisten gibt, die ihre zweite originäre Aufgabe nach dem Recherchieren, nämlich dem Bewerten, nachgehen. Also eine fachliche Bewertung der Nachrichten vornehmen, der Nachrichtenlage vornehmen und die wiederum dann erst in einem dritten Schritt aufarbeiten und den entsprechenden Usern oder Lesern, Hörern, Fernsehzuschauern anbieten. Ja. Und von daher ist es eben schön, dass es das Internet gibt. Wir können uns da sehr gut informieren, aber wir brauchen schlicht jemanden, der uns an die Hand nimmt und sagt, wo wir uns informieren können und der uns dann eben quellenkritisch etwas sagt über die Leute, die hinter diesen Seiten sind. Und das machen wir am besten in unserer Mediengesellschaft über die Medien.
Vielen Dank, Herr Schneiders. Wir können also festhalten, das Internet bietet eine ganze Menge, aber es bietet eben potenziell auch Desinformation. Ja, Andreas Weber, Sie sind der Programmdirektor des Deutschlandfunks. Sie werden uns ein wenig aus Ihrer Sicht sagen, wie sieht für Sie das Internet aus? Vielleicht mal für den Anfang gefragt. Ist das ein mächtiges Tool der Zukunft oder wird das Radio weiterleben mit seinen Radionachrichten, wie wir sie hier beim Deutschlandfunk machen?
Ja, ich glaube, das ist nicht nur ein Tool der Zukunft. Es hat uns heute schon massiv erreicht. Und das, was Herr Schneiders eben gesagt hat, glaube ich, ist ganz relevant. Denn ich meine, wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk fühlen uns dem Qualitätsjournalismus verpflichtet. Das bedeutet für uns, dass unsere Nachrichtengebung schnell, kompetent, zuverlässig, unabhängig sein muss. Aber wir sind natürlich im Rahmen des Internetangebotes, wie wir gerade gehört haben, nicht alleine dort, sondern wir reihen uns dort ein. Und ich glaube, es wird umso wichtiger in nächster Zeit, klar uns auch dort in dieser Reihe zu positionieren. Und das heißt, dass die öffentlich-rechtlichen Programme, aber auch wir mit unserem Programm wesentlich stärker im Internet noch aktiv werden müssen.
Also Sie glauben, dass wir da, wo jetzt immer mehr Menschen hingehen und ihre Informationen suchen, aber vielleicht auch Kultur suchen, Unterhaltung suchen, dass wir eben da auch präsent sein müssen. Ist das aus Ihrer Sicht auch eine Frage, ja, des Überlebens des öffentlich-rechtlichen Angebots?
Na gut, was heißt das Überleben? Ich glaube, dass das eine Grundaufgabe ist, die uns gestellt ist und der wir uns wiederum stellen müssen. Und aus diesem Grund sind wir auch der Initiative mit der Nachrichtenredaktion jetzt beigetreten. Und ich finde, dass diese Nachrichteninitiative eine ganz wichtige Arbeit leistet, weil es geht natürlich auch um die Förderung von kritischem Journalismus. Und ich erinnere nur daran, im Jahr 2012, 2013, was aufgrund Ihrer Initiative dann auch nochmal stärker in den Vordergrund gerückt ist, halte ich für notwendig. Und ich finde, dass wir mit unserem Programm da auch gut verortet sind.
Es ist ja eine Zusammenarbeit einer öffentlich-rechtlichen Redaktion und eines Vereins, eines EVs, einer Nichtregierungsorganisation, noch gar nicht so sehr an der Tagesordnung. Ich persönlich finde, dass das etwas ist, was in der Zukunft öfter passieren sollte, weil einfach das Öffentlich-Rechtliche in die Gesellschaft reingehört. Würden Sie mir da zustimmen? Können wir da auf Ihre Unterstützung hoffen, wenn wir da mehr machen wollen?
Ja, wahrscheinlich wollen Sie das jetzt hören. Ja, klar, aber das können
Dankeschön,
wir gerne
ja.
machen.
Wird auch mitgeschnitten.
Ne? Nein, das können wir ja tun. Nur, ich denke, wir müssen ja auch mal sehen, dass dass die Hörer natürlich auch einem Dschungel im Moment von Informationen und Nachrichten ausgesetzt sind. Und da bedarf es natürlich einer Orientierung. Und ich glaube, umso wichtiger ist es, dass es Institutionen gibt wie diese, aber auch Programme wie unsere, die an dieser Stelle die Fahnen hochhalten und auch ein Garant dafür sein können, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, Nachrichten hier wirklich unabhängig und aktuell zu präsentieren?
Es wird ja über manche Sachen diskutiert, die Sie schon angesprochen haben. Ich möchte gerne auf den Punkt Internet nochmal zurückkommen. Die Öffentlich-Rechtlichen dürften sich nicht so stark präsentieren im Internet. Ist ganz witzig, wir sind zwar hier im Hause des Deutschlandfunks, ich habe gestern Abend aber auch mal reingehört in eine Diskussion, die der Intendant des Westdeutschen Rundfunks geführt hat. Das macht er alle paar Monate in so einer Vorortveranstaltung. Und da traf er auf einen Chefredakteur einer regionalen Zeitung, der Rheinischen Post in diesem Falle. Und die beiden haben sich so einen Schlagabtausch geliefert darüber, wer nun was darf im Internet. Ich hatte zwar den Eindruck, dass diese Kontroverse nicht mehr so heftig war, wie das zwischen Printjournalisten und öffentlich-rechtlichen Journalisten vor Jahren geführt wurde. Aber wo verläuft da aus Ihrer Sicht im Augenblick die Konfrontation?
Ja, was ich in den letzten Jahren wahrnehme, ist, dass sich ja auch Tageszeiten und Regionalzeitenzungen verändern. Wenn man sich die ersten drei Seiten von größeren Zeitungen mittlerweile anschaut, stellen wir ja fest, da geht es jetzt nicht nur um die Vermittlung von Nachrichten, sondern es geht ja auch hier um den Versuch der Orientierung und Einordnung. Sie finden hintergründige Berichterstattungen, Sie finden Features. Und genau das Gleiche tun wir ja in unserem Programm in dieser Form auch. Und ich glaube, wenn nicht wir, die wir gebührenfinanziert sind, wer sonst muss hier an dieser Stelle die Fahnen hochhalten und wirklich versuchen, dieses Element noch stärker auszubauen.
Der Intendant des Westdeutschen Rundfunks hatte gestern eine Idee, die mich so halb überrascht hatte, weil ich die noch nicht so oft gehört hatte. Er sagte nämlich dem Vertreter der Zeitung, die Inhalte, die wir anbieten und auch ins Netz stellen, die können Sie im Grunde auch haben. Wir müssen da noch das eine oder andere klären, tariflich mit unseren Gewerkschaften, weil da ja auch zum Teil freie Autoren dahinter stecken. Aber im Grunde müsste das gehen, weil es eben öffentlich-rechtliches Gut ist. Das ist schon mal bezahlt, sagte Herr Buru. Ich finde das eigentlich ziemlich überzeugend. Wie finden Sie das?
Das ist überzeugend. Ich glaube, dass es da eher Hemmnisse geben wird, von den Zeitungen sich darauf einzulassen. Wir stehen in einer Konkurrenz noch zueinander. Ich glaube, dass da jede Redaktion das Bedürfnis hat, auch eigene Mark zu setzen. Und ich denke, dennoch sind wir in der Lage, Ihnen die Angebote zu machen. Und ich glaube, dass Herr Buchow recht hat zu sagen, die Sachen sind einmal bezahlt, die sind auf dem Markt. Warum kann sie nicht jeder nutzen?
Vielen Dank, Andreas Weber, Programmdirektor des Deutschlandfunks. Wir wollen Sie jetzt auch nicht viel länger auf die Folter spannen, sondern wir wollen zu den 10 vergessenen Nachrichten des Jahres kommen. Mit vorbereitet hat sie Lina Lindner, zu der ich jetzt mal rübergehe. Das können Sie im Radio natürlich nicht hören. Sie wird auch ein bisschen die Präsentation hier betreuen. Frau Lindner, Sie sind wissenschaftliche Hilfskraft in dem Projekt gewesen. Sie können uns vielleicht noch ein bisschen genauer sagen, als Sie die bisher gesprochen haben, für die Initiative, wie man sich die Vorbereitung dieser Themen konkret vorstellen muss. Wie haben Sie da recherchiert?
Ja, also in dem Seminar kam eben unser Professor, der da oben auf dem Podium sitzt, auf uns zu, hat uns eine Reihe von Themen, ich sage jetzt mal so 20 bis 30, vorgestellt und die Studenten bzw. die studentischen Teams durften sich dann quasi je nach Interesse eins dieser Themen auswählen und dann zuerst mal so eine Internetrecherche betreiben. Und also in meinem Falle habe ich dann natürlich zuerst meine Freunde, meine Eltern, meine Kollegen gefragt, ob ihnen dieses Thema bekannt ist, ob sie das vernachlässigt finden in den deutschsprachigen Medien und ob sie das oder inwieweit sie das für relevant empfinden. Und dann habe ich mich ans Internet gesetzt, habe erstmal bei Google geschaut, ob der Spiegel Online oder Deutschlandfunk oder wer auch immer darüber berichtet hat. Und als ich dann für mich selber geklärt hat, okay, das Thema ist vernachlässigt, habe ich mich dann wirklich mit dem Sachverhalt auseinandergesetzt. Und dann haben wir immer Rücksprache mit unserem Professor gehalten. Und am Ende haben wir auch ja wirklich professionelle Hilfe von Journalisten bekommen. Und das hat einem natürlich als Student sehr viel Hoffnung und auch Motivation gegeben, dass man das, wenn einem das Spaß gemacht hat, wie in meinem Fall, dass man das auch wirklich machen möchte in der Zukunft.
Danke, Frau Lindner. Vielleicht darf man noch dazu sagen, Sie haben gesagt, Themen auf Vorschlag von Professoren. Das sind jetzt nicht, was wir präsentieren werden, die 10 besten der vergessenen Themen von Professor Harkötter, sondern die Themen kamen ja so auch zustande, dass bei ihm und anderen die Themen eingereicht wurden von Bürgerinnen und Bürgern aus dem ganzen Land, von Universitäten, von Journalisten. Vielleicht doch noch ein Wort, Frau Lindner, zu Ihrer Arbeit. Sie sind noch relativ jung. Sie studieren, wie mancher sagt, was mit Medien. Viele in Ihrem Alter wollen zu bunten Sendern, die wollen Musik auflegen, die wollen vielleicht ins Fernsehen und sich zeigen und lustige Sachen machen. Sie haben sich jetzt hier für harte Nachrichtenarbeit und für Recherche entschieden. Stehen Sie damit allein auf weiter Flur unter Ihren Altersgenossen oder ist das vielleicht ein Trend, der wieder im Kommen ist?
Also ich glaube nicht, dass ich da allein stehe. Ich habe auch wirklich gemerkt, dass meine Kommilitonen in der Uni auch sehr interessiert an diesem Thema waren und also ich habe nicht den Eindruck, dass die Leute, die, wie Sie eben so schön gesagt haben, was mit Medien studieren, nicht allein darauf hinaus sind, dass sie ins Fernsehen möchten oder so, sondern dass es halt auch wirklich darum geht, guten und auch qualitativ hochwertigen Journalismus zu betreiben. Und dass man da beim Deutschlandfunk erstmal richtig ist, das ist natürlich gut und wichtig. Ja.
Ja, ich glaube, das können wir hier gerade im Deutschlandfunk so stehen lassen. Also vielleicht heißt es ja in einiger Zeit auch wieder nicht nur was mit Medien, sondern was mit Informationen, was mit Nachrichten, was mit Demokratie. Uns jedenfalls würde das freuen. So, jetzt ist aber nun wirklich Zeit, Herr Harkötter, Frau Fock, es ist Zeit für die 10 vergessenen Themen des Jahres und Sie übernehmen und schildern uns die Rangliste.
Ja, das mache ich auch gern. Ich will auch die Spannung nicht ins Uferlose steigen lassen. Aber ich muss doch noch zwei, drei Vorbemerkungen machen. Erstens, wir versuchen gerade diese Initiative Nachrichtenaufklärung ein bisschen neu aufzustellen. Sie war jetzt 10 Jahre lang oder mehr als 10 Jahre lang an der TU Dortmund im dortigen Journalismusstudiengang angesiedelt. Horst Pöttger, mein Kollege, hat das dort als Geschäftsführer betreut und über die Jahre gebracht. Und allerdings haben wir auch in der Jury festgestellt, zunehmend in den letzten Jahren, dass eben das mediale Rad sich weiterdreht, dass Recherchemethoden sich weiterdrehen, dass natürlich auch Hochschulen, und dort findet die hauptsächliche Arbeit unserer Initiative statt, sich verändern. Wir haben ganz neue Studentengenerationen, die sind zum Beispiel viel jünger, die studieren viel schneller, die haben viel weniger disponible Zeit, um sich auch nebenbei noch so ehrenamtlich in solchen Initiativen engagieren zu können. Und das führte uns dazu, dass wir schon sehr ernsthaft überlegt haben, wie machen wir überhaupt weiter? Wollen wir weitermachen? Wie relevant halten wir selber das, was wir tun? Die Relevanzfrage haben wir allerdings sehr schnell beantwortet, weil gerade in Zeiten des Information Overload ist natürlich die Gefahr, dass Themen hinten rüberfallen, nur immer noch größer geworden und deswegen eigentlich die Arbeit, die vor uns steht, auch eigentlich immer noch mehr und immer noch herausfordernder. Wir konnten jetzt die Initiative hier in Köln eben erfreulicherweise auch an meiner Hochschule, an der HMKW unterbringen, die das auch sehr großzügig unter andere mit einer Mitarbeiterstelle und Lehraufträgen sponsert. Und wir werden, und da möchte ich auch jetzt schon mal dankend darauf hinweisen, seit diesem Jahr neben dem Deutschlandfunk von der Augstein-Stiftung finanziell unterstützt. Wir sind ja für Transparenz, deswegen will ich das hier auch erwähnen und haben vor, auch weitere Aktivitäten unserer Initiative an den Tag zu legen. Insbesondere wollen wir gerne im Laufe des Frühjahrs hoffentlich in Kooperation mit Ihnen, eine Fachtagung zu unseren Themen machen, wo die Augstein-Stiftung auch schon sagte, dass sie Interesse hat, das zu fördern. Das war mir noch wichtig zu erwähnen.
Ja, Herr Hackötter, das war sehr gut. Wir sind ja hier in einem werbefreien Umfeld. Ich glaube, da haben Sie die Grenzen so einigermaßen ausgelotet jetzt. Und jetzt kommen wir zu den 10 vergessenen Nachrichten des Jahres.
Genau. Wir machen es einfach von oben nach unten. Ihnen liegen die Pressemappen vor, die Kollegen, die im Saal sind, wenn Sie keine haben. Wir haben hier noch einige für Sie da. Und Lina, hast du die Präsentation schon? Genau. Die Nachrichtenredaktion des Deutschlandfunk hat die Themen auch schon multimedial aufbereitet. Auch das können Sie dann im Internet abrufen und sich ansehen. Und Top 1 ist eine Geschichte, die wir überschrieben haben, verkaufte Links, wie Medien ihre Glaubwürdigkeit untergraben. Was unsere Rechercheteams herausgefunden haben, ist, dass offenbar über Jahre die Internetangebote auch von Qualitätsmedien und von Regionalmedien, also anerkannten Zeitungsverlagen und Zeitschriftenverlagen, Internetlinks an Werbetreibende verkauft haben, zum Teil für enorme Summen. Also es würde für einen Link bis zu 3.000 Euro genannt. Das Interesse der Werbewirtschaft ist ganz klar. Werbelinks werden schlichtweg nicht geklickt. Links in einem redaktionellen Umfeld sind aber extrem wertvoll. Und es muss da einen florierenden Markt gegeben haben. Wir haben mit sehr vielen der Leute aus diesem Werbeumfeld und aus dem SEO, also Search Engine Optimization Umfeld gesprochen. Eine große Industrie, die insbesondere auch hier im Kölner Raum und im Rheinland stark angesiedelt ist, wo wir sehr viele solche Marketingfirmen haben, die uns das durch die Bank bestätigt haben. Und uns scheint aus sehr naheliegenden Gründen, dass das ein vernachlässigtes Thema ist, weil die Medien, insbesondere die Printmedien, natürlich kein Interesse haben, darüber aufzuklären, wie sie offenbar über Jahre das Trennungsgebot von redaktionellem Umfeld und Werbung umgangen haben, um sie wichtiger finden, dass darauf hingewiesen wird, weil das ein großes Qualitätsmanko gerade auch im Nachrichtenjournalismus ist. Und deswegen haben wir es auch zur Top 1 gewählt.
Ich mache direkt weiter mit Top 2. Wenn Sie Fragen haben, stehen wir natürlich im Anschluss zur Verfügung. Zum zweiten Thema auf der Liste hat die Jury in diesem Jahr die Finanzen der politischen Stiftungen in Deutschland gewählt. Und zwar eine mangelnde Transparenz dieser Gelder beklagt. Es gab im vergangenen Jahr, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, Berichterstattung über einzelne Unregelmäßigkeiten, die beanstandet wurden. Aber dabei ist eigentlich nicht genau aufgerollt worden, wo die politischen Stiftungen generell ihr Geld herbekommen. Ich glaube nicht, dass öffentlich sehr allgemein bekannt ist, dass es sich um fast ausschließlich um öffentliche Mittel handelt. Also es geht um die parteinahen Stiftungen, die ja durch ihre politische Bildungsarbeit, durch ihre Stipendienarbeit sicherlich sehr wertvolle Beiträge leisten für die Gesellschaft. Deshalb auch mit gutem Grund dafür, so denken wir, öffentliche Mittel bekommen. Aber an die Mittelverwendung sind keine sehr hohen Rechenschaftspflichten gebunden. Das ist ein Thema, was auch die Organisation Transparency in Deutschland zum Beispiel verfolgt hat. Und es gibt sehr vereinzelte Veröffentlichungen, wie gesagt, wenn etwas offensichtlich schiefläuft. Man muss gar nicht davon ausgehen, dass häufiger etwas schiefläuft. Trotzdem denken wir, dass das eine Recherche wert wäre, diese Zahlen, wo es durchaus um große Summen geht, sich einmal vorzunehmen, ganz journalistisch.
Unsere Top 3 ist ein Thema, das wir überschrieben haben, prekäre Verhältnisse in Ausbildungsberufen. Das war ein Themenvorschlag aus der Studierendenschaft, die selber, wie ich finde, relativ uneigennützig feststellten, Mensch, die soziale Situation von Studierenden, da ist relativ häufig auch in Mainstream-Medien was zu lesen. Aber wie sieht es eigentlich mit Azubis, wie sieht es mit jungen Leuten aus, die Ausbildungsberufe ergreifen, wie ist eigentlich deren soziale Situation? Unser Rechercheteam hat dann eine Medienanalyse gemacht und das feststellen können, was wir auch schon geahnt haben vorher, nämlich dass die soziale Situation von Azubis eigentlich nur einmal im Jahr thematisiert wird, nämlich immer im August, September. 1. September beginnt klassischerweise das Ausbildungsjahr und Thema ist dann eigentlich regelmäßig in den Medien, wir haben zu wenig Azubis, Lehrberufe sind nicht mehr attraktiv. Es wird aber gar nicht danach gefragt, warum die vielleicht nicht mehr attraktiv sind und was sich da vielleicht auch geändert hat über die Jahre. Und da sind wir in die Recherche eingestiegen und haben mal geguckt, was sind zum Beispiel die 20 am schlechtesten bezahlten Ausbildungsberufe. Wir haben festgestellt, am schlechtesten bezahlt ist, also der wirklich schlechtest bezahlte Ausbildungsberuf, den man machen kann, ist Friseurin in Ostdeutschland. Da verdient man 290 Euro im Monat. Das reicht für gar nichts. Das ist ein Taschengeld. Ja. Diese ganze Bezahlung, diese Tarife, sofern sie eingehalten werden, stammen aus einer Zeit, als Jugendliche nach der 8., 9. Klasse Volksschule oder Hauptschule die Schule verlassen haben und mit 14, 15 eine Berufsausbildung begonnen haben und noch bei Mama und Papa wohnten. Der durchschnittliche Azubi heute ist aber 21 Jahre alt, selbstständig, wohnt nicht mehr zu Hause, sondern in einer eigenen Wohnung und für dessen Lebensunterhalt ist schlichtweg nicht gesorgt und wir finden, darauf sollte viel, viel mehr in den Medien hingewiesen werden. Wir werden die Themen 4 bis 10 ein bisschen schneller machen, weil Sie ja alles hier in diesen Abstracts in der Pressemappe nachlesen können. Wir werden übrigens alle Juryberichte, es gibt ausführliche Berichte zu allen diesen Themen, die wir auf unserer Website www.nachrichtenaufklärung.de einstellen. Sie finden das natürlich auch dann im Internetangebot vom Deutschlandfunk. Und Kollegen und Kolleginnen, die diese Themen weiterverfolgen wollen, können sich gerne an die Initiative wenden. Wir haben auch ausführliche Rechercheprotokolle mit Kontakten, Telefonnummern und so weiter, die Sie gerne für Ihre Berichterstattung nutzen können. Also wir verstehen uns auch als ein Teil von gemeinnützigem Journalismus. Wir stellen unsere Ergebnisse Ihnen für die Berichterstattung zur Verfügung.
Ja, Top 4, ganz kurz, ist überschrieben: fragwürdiger Umgang mit Patientendaten. Es war ein konkreter Fall, der Auslöser für diese Recherche, dass ganz einfach ein Irrläufer, eine E-Mail, die versehentlich an eine falsche Adresse gelangt wurde, die glücklicherweise einem Journalisten gehört hat, der Sache dann nachgegangen ist. Also da steckt eine spannende, konkrete Geschichte dahinter, hinter dieser Recherche. Soll ich weitermachen?
Hector?
Ach,
extra vorbereitet hat.
Ja, ich warte das jetzt mal ab. Ihr habt ja die Präsentation vorbereitet, aber zu dem einen oder anderen Thema könnte ich dann gerne ergänzend noch was sagen. Zum Beispiel zu dem Thema der Stiftungen. Da würde ich noch auf ein paar Punkte ein bisschen näher eingehen.
Sehr gerne.
Vielleicht machen wir das so, Herr Pöttker, Sie haben ja auch ein Mikrofon. Herr Pöttker wurde schon erwähnt, ist ja emeritierter Professor, ich glaube, in Dortmund. Ne? Und Sie sind auch langjähriger Leiter und Ehrenmitglied, wie ich gehört habe, der Initiative Nachrichtenaufklärung. Schön, dass Sie heute auch da sein können. Sie haben ja Ihr eigenes Mikrofon, das gebe ich Ihnen jetzt gerade. Und vielleicht lassen wir Frau Fock und Herrn Harkötter noch ganz kurz die weiteren 6 Themen kurz erläutern. Und dann steigen wir auch mit Ihnen in die Diskussion der wichtigen Themen ein, okay?
Gerne, so können wir das machen.
Top-Thema 5 haben wir überschrieben, weißes Papier, schmutziges Geschäft. Und hier sind unsere Rechercheteams der Frage nachgegangen, wie ist es eigentlich mit dem viel postulierten papierlosen Büro? Und wir haben festgestellt, was man auch ahnen kann, es wurde noch nie so viel Papier verbraucht wie heute. Deutschland ist der zweitgrößte Papierverbraucher der Welt. Natürlich halten wir viel auf unsere Umweltschutzstandards in Deutschland. Die sind allerdings im Falle Papier nicht viel wert. Es gibt alle möglichen Umwelt- und Güte- und Qualitätssiegel rund um Papier. Allerdings, die werden gar nicht überprüft. Die sind das Papier nicht wert, auf das sie selber als Siegel gedruckt werden. Und auch das können Sie in unseren ausführlichen Juryberichten auf der Website dann gerne nachlesen und weiterverbreiten.
Thema Nummer 6 ist die Überwachung in Skigebieten. Es geht um Einlasskontrollsysteme, die an Skiliften eingesetzt werden, wo häufig ohne das Wissen der Gäste Fotos gemacht werden von Menschen, die Skifahren möchten und dazu ihren Skipass vorlegen, um zum Beispiel sicherzustellen, dass diese Pässe, die ja oft viel Geld kosten, nicht weitergegeben werden, wenn sie nicht übertragbar sind. Solche Kontrollsysteme gibt es nicht nur beim Skilaufen, aber dort hat sich die Recherche darauf konzentriert. Solche Systeme werden auch in Sportstadien, bei Parkhäusern eingesetzt. Und wenn die Nutzer darüber nicht informiert sind, ist das in Deutschland natürlich illegal.
Top 7 ist überschrieben, Arbeitsbedingungen für Strafvollzugsbeamte. Der Strafvollzug ist chronisch personell unterbesetzt. Die Klage hört man natürlich aus vielen Berufssparten, auch Lehrer, auch Polizisten klagen das gerne. Im Strafvollzug hat diese Unterbesetzung aber eine extrem für die ganze Gesellschaft unangenehme Konsequenz, nämlich dass alle schönen und tollen Therapie- und Resozialisierungsmaßnahmen, die man im Strafvollzug durchführen will, natürlich daran hängen, dass auch das Personal dafür da ist, dass solche Maßnahmen machen kann. Die Personalnot ist aber so groß, also dass die zum Teil in vielen JVAs, beispielsweise hier in Nordrhein-Westfalen, dort haben wir das recherchiert, auf dem letzten Loch pfeifen und gar nicht die Zeit haben, um sich tatsächlich um die einzelnen Insassen dieser Anstalten entsprechend zu kümmern. Und das ist natürlich unter Umständen eine Gefahr für die Gesellschaft. Thematisiert wird Justizvollzug eigentlich immer nur, wenn es um spektakuläre Ausbrüche oder irgendwelche Zwischenfälle geht, wie aber der ganz normale Alltag in JVAs ist und wo es da im Argen liegt und was das für Konsequenzen für die Gesellschaft hat, sollte unserer Meinung nach viel, viel mehr auch öffentlich diskutiert werden.
Thema Nummer 8 heißt, Facebook erforscht künstliche Intelligenz. Über Datenschutz im Zusammenhang mit Angeboten wie Facebook, anderen sozialen Netzwerken, wird sicherlich nicht zu wenig berichtet. Es wird nicht wirklich darauf eingegangen, welche Technologien dahinter stecken. Das ist ein Ansatz, der hier in der Recherche verfolgt wurde, der auch Wissenschaftsjournalisten vielleicht ansprechen könnte. Welche Analysetechniken werden eingesetzt? Was entwickelt sich da? Das ist ein Forschungsgebiet, was extrem lukrativ ist zurzeit, was deshalb auch, also viele Forscher werden von diesen Unternehmen, die ja einfach im Moment sehr viel Geld und sehr viel Daten haben, angeworben und große Bereiche der Forschung in diesem informationstechnischen Bereich verlagert sich also in die Privatwirtschaft und wird dadurch natürlich auch weniger zugänglich für öffentliche Berichterstattung. Ein spannendes Recherchefeld, wie wir finden.
Das Thema Nummer 9 ist ein richtiger Schildbürgerstreich. Wir haben ihn überschrieben, Millionengrab Polizeisoftware. Es ist eine Geschichte, über die schon vor 14, 15 Jahren berichtet wurde. Danach ist sie aber ähnlich wie das Projekt, um das es geht, in Vergessenheit geraten. Und wir würden das gerne wieder auf die Tagesordnung setzen. Die Innenministerien der Länder versuchen seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, eine einheitliche Polizeisoftware zu installieren. Die soll polizeilicher Informations- und Analyseverband, kurz PIAF heißen. Jahr für Jahr werden Millionensummen in den Sand gesetzt, ohne dass es bis heute eine tragfähige und arbeitsfähige Lösung gibt. Die Summen, die da genannt werden, sind haarsträubend, vor allem wenn man bedenkt, dass die Vorläuferprojekte für diese gemeinsame Software schon auf die 70er Jahre zurückgehen. Das heißt, seit 40, 50 Jahren waren die Länder und die Innenministerien nicht in der Lage, so eine Software aufzusetzen, geben aber jedes Jahr zwei- und dreistellige Millionen-Euro-Summen dafür aus. Wir finden, darüber sollte viel mehr öffentlich berichtet werden.
Und auch beim Thema Nummer 10 bleiben wir bei der Polizei. Die Überschrift lautet moderne Rasterfahndung per Handy. Es geht um den technischen Begriff der Funkzellenabfrage, also die Tatsache, dass polizeiliche Ermittlungen sich darauf ausrichten können, wer hat sich zu einem bestimmten Zeitpunkt im Bereich einer Mobilfunkzelle aufgehalten. Welche mobilen Geräte, Handys und andere Geräte waren dort angemeldet, um eben Straftaten oder auch Zeugen, die dabei helfen können, zu ermitteln. Diese Abfrage wird sehr kritisch diskutiert. Nicht, dass sie grundsätzlich eingesetzt wird bei sehr schweren Straftaten, aber das Ausmaß und es gibt eine Debatte auch innerhalb der Polizei über eine Niedrigschwelligkeit, die als Problem gesehen wird, dass also da diese Daten relativ leicht verfügbar sind, sie auch bei geringeren Straftaten eingesetzt wird. Und da ist es natürlich eine Debatte der Verhältnismäßigkeit, die man führen muss, weil jeder, der als völlig Unbeteiligter sich eben in diesem Gebiet zu einem Zeitpunkt einer Straftat aufgehalten hat, damit polizeilich erfasst wird.
Ja, vielen Dank, Frau Fock, vielen Dank, Herr Hakötter. Jetzt haben wir die lange Liste der 10 Themen gehört. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal kurz durchatmen und das Ganze nochmal neu sortieren, weil es ja doch sehr, sehr viele Informationen auf einmal waren. Zur Erinnerung nochmal, es wurde schon gesagt, Sie können das alles auch ausführlich nachlesen, zum Beispiel auf deutschlandfunk.de. Und überhaupt, wenn Sie Anmerkungen haben, wenn Sie uns vielleicht auch sagen wollen, was Ihnen fehlt in den Nachrichten, etwa beim Deutschlandfunk, können Sie uns auch schreiben, zum Beispiel an die Mailadresse vergessene-nachrichten@deutschlandfunk.de. Kommen wir nochmal zurück zu den 10 vergessenen Nachrichten. Schon bei den ersten 2 Punkten, Herr Hakötter, haben Sie sich ja angelegt mit den politischen Stiftungen, also damit praktisch mit den ganzen großen politischen Parteien bis hin zur Linken in Deutschland. Und Sie haben sich angelegt mit allen Zeitungsverlegern. Da würde mich doch mal die Frage interessieren, haben Sie eigentlich ein Justiziariat? Wie werden die Dinge rechtlich geprüft? Haben Sie da schon mal Folgen erlebt, die Ihnen etwas untersagen wollten? Ist ja eine haarige Angelegenheit.
Also erstens sind die Sachen gut recherchiert und auch wir verfolgen natürlich mindestens das Zwei-Quellen-Prinzip, also das, was wir behaupten, da würden wir schon die Hand für ins Feuer legen, dass das stimmt. Wir haben aber in der Tat auch juristischen Sachverstand in unseren Kreisen, seit neuestem auch einen Medienanwalt, der mit im Vorstand unseres neu gegründeten Vereins ist und da versichern wir uns natürlich dass wir bestimmte Sachen behaupten können. Aber ich glaube nicht, dass wir irgendetwas behaupten, wo wir nicht auch Belege für haben. Und es geht uns auch nicht darum, uns mit jemandem anzulegen. Es geht also, Rita hat es ja sehr deutlich gesagt, wir kritisieren nicht die Arbeit der politischen Stiftungen unserer Parteien. Ja, die machen zum Teil sicherlich sehr, sehr verdienstvolle Sachen. Wir kritisieren und wir glauben, es sollte in der Öffentlichkeit diskutiert werden, wie ist es mit der Transparenz ihrer Finanzierung? Denn sie werden aus nahezu 100% Steuergeldern finanziert und dann geht es den Steuerzahler, sprich uns alle an. Und es wissen aber nicht alle um diese Umstände, also möchten wir eine Berichterstattung darüber anregen.
Herr Pöttker, Sie wollten etwas dazu sagen.
Ja, also wenn man jetzt gehört hat, diese Liste, dann kann man vielleicht den Eindruck haben, als wenn die Initiative Nachrichtenaufklärung eine zivilgesellschaftliche Initiative ist, die Missstände bekämpft oder irgendwelche bösen Dinge in der Welt bekämpft. Sie bekämpft eigentlich nur einen Missstand und eine böse Sache in der Welt, nämlich mangelnde Öffentlichkeit. Und insofern geht es auch nicht darum, wenn wir diese Liste veröffentlichen, dass wir glauben, wir legen uns mit den Stiftungen an, sondern wir wollen nicht von vornherein sagen, dass die Stiftungen irgendetwas Böses tun, sondern wir wollen einfach nur, dass stärker über die Stiftungen und ihre Finanzierung, woher kommen die Mittel, wohin gehen die Mittel, diskutiert wird. Und zu diesem Punkt möchte ich was sagen, was mir ganz wichtig ist, weil ich in meiner Berufstätigkeit mich früher immer mit historischen Dingen auch beschäftigt habe. Und ich glaube auch, um Dinge zu verstehen, muss man ein bisschen wissen, wie sie entstanden sind. Die parteinahen Stiftungen sind entstanden in den 1950er Jahren. Und zwar nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das gesagt hat, Parteien dürfen sich selbst keine öffentlichen Mittel verschaffen oder so dürfen sich sozusagen nicht selbst bedienen aus Steuermitteln, mit einer Ausnahme politische Bildung. Politische Bildung darf aus Steuermitteln finanziert werden. Und daraufhin sind die parteinahen Stiftungen gegründet worden. Und man kann natürlich vermuten, dass das eben irgendwie doch ein Weg war, auf dem Parteien möglicherweise sich nun doch ein bisschen selbst alimentieren oder wo sie eben ihre eigene Arbeit unterstützen können. Und man kann daraus ableiten, dass es lohnt, darüber zu diskutieren und dass es lohnt, da stärker reinzuleuchten. Wir sind aber weit davon entfernt, von Anfang an zu behaupten, dass da etwas Böses oder Illegitimes geschieht. Im Übrigen will ich noch auf etwas hinweisen im Zusammenhang mit den Stiftungen. Die meisten Stiftungen, mit einer Ausnahme, haben die Rechtsform eines eingetragenen Vereins. Es gibt nur eine Stiftung, das ist die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, also die die FDP begleitet. Die hat die Rechtsform einer Stiftung und die anderen sind eingetragene Vereine. Und die Öffentlichkeitspflichten für eingetragene Vereine sind geringer als die bei Stiftungen. Also es könnte vielleicht auch ein Hinweis sein, dass man mal über die Rechtsform der Stiftung diskutieren müsste. Wie gesagt, was wir feststellen und was wir bekämpfen, ist mangelnde Öffentlichkeit und nicht von vornherein, dass da etwas Böses geschieht oder dass in diesem Fall die Stiftungen etwas Böses tun. Wir wollen, dass stärker in der Öffentlichkeit berichtet wird und diskutiert wird darüber.
Vielen Dank, Herr Pöttker. Vielen Dank auch, Herr Hakötter. Sie haben jetzt nochmal deutlich klargestellt, erstens, die Sachen sind wirklich gut und fundiert recherchiert. Zweitens, da waren auch Juristen dabei. Das ist jetzt nicht nur von Journalisten so mal vielleicht mit einem Glas Bier in der Hand diskutiert. Das hat Hand und Fuß. Und vor allen Dingen, dass das Ziel der Initiative Nachrichtenaufklärung nicht ist, sagen wir mal, wie Amnesty, auch eine sehr, sehr angesehene Gruppe, sehr angesehene Nichtregierungsorganisation, auf alle Übel in der Welt den Finger zu weisen. Das könnten Sie wahrscheinlich gar nicht, sondern Punkte herauszuarbeiten, wo Journalisten arbeiten sollen, vielleicht aus ihrer Sicht endlich arbeiten sollen. Und das bringt mich zur nächsten Frage, die ich gerne an Frau Fock richten möchte. Wenn wir uns die Liste so ansehen, da ist das doch sehr, wie soll ich sagen, auf Deutschland bezogen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch eines Tages mal Ebola eine vergessene Nachricht wäre oder dass vielleicht auch in Südamerika, was der Kollege Schneiders eben angesprochen hat, das ein oder andere passiert, über das sich zu berichten lohnen würde. Das fehlt ein wenig auf der Liste.
Da haben Sie völlig recht. Das ist auch uns dieses Jahr aufgefallen, dass wir wenig, nicht keine, aber weniger Themen mit internationalem Bezug haben als in früheren Jahren. Wir gründen ja unsere Recherchen auf den Vorschlägen, die aus der Bevölkerung an uns herangetragen werden. Da war einfach diesmal nicht viel dabei. Ich kann mir vorstellen, dass angesichts der großen internationalen Krisen, die nun wirklich das vergangene Jahr bestimmt haben, da eine gewisse Sättigung erreicht ist, sodass die Menschen nicht das Gefühl haben, ihnen würde aus der internationalen Berichterstattung noch irgendetwas fehlen. Da war vielleicht manchmal einfach auch schon zu viel des Guten für den einen oder anderen, einfach aus Nutzersicht der Medien. Irgendwann möchte man nicht mehr von Kriegen und Katastrophen hören. Das war so unsere Überlegung dazu. Aber Ihren Vorschlag auf Ebola zu schauen, den können wir eigentlich schon auf unsere Vorschlagsliste für das nächste Mal nehmen, denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass die extreme Medienkonjunktur, die das Thema hatte, sich natürlich so nicht fortsetzen wird, aber die Probleme, die damit verbunden sind und dass eigentlich die Gegenstände der Berichterstattung sind ja nicht verschwunden, nur weil wir unseren Fokus wieder anderen Themen zuwenden. Das heißt, das kann man durchaus im nächsten Jahr schon mal vermuten, dass das Thema in die Vernachlässigung abrutschen könnte.
Herr Pöttker.
Ja, also aus der Geschichte der Initiative Nachrichtenaufklärung, die ich ja gut überblicke, weil ich sie von Anfang an selbst miterlebt habe, kann ich sagen, das ist nicht immer so gewesen in allen Jahren. Wir haben zum Beispiel auch mal ein Top-Thema vor einigen Jahren gehabt, vergessene Kriege, meistens Bürgerkriege in der dritten Welt, also in Ländern, in die wenig reingeguckt wird. Ich kann mich da an die Westsahara erinnern, wo schon seit Jahrzehnten es einen Bürgerkrieg gibt, über den sehr wenig berichtet wird. Andere Kriege haben eine große Aufmerksamkeit, aber es gibt eben auch viele vergessene Kriege. Das war ein ausgesprochen internationales Thema. Das ist uns selbstkritisch in diesem Jahr auch aufgefallen, aber wir reagieren ja auch auf Vorschläge, die von außen an uns herangetragen werden. Und da war eben in diesem Jahr nicht sehr viel Internationales.
Wenn jetzt jemand hier im Saal oder vielleicht jemand, der uns zuhört, in Saarbrücken, in Kiel, in München oder wo auch immer sagt, finde ich interessant, ich möchte, dass im nächsten Jahr von der Jury auch über meinen Vorschlag berichtet wird. Ich möchte, dass engagierte Studentinnen wie Frau Lindner auch meinen Themen nachrecherchieren können. Was können die tun?
Der einfachste Weg ist vielleicht, wenn Sie online sind, die Internetseite der Initiative Nachrichtenaufklärung zu besuchen, www.nachrichtenaufklärung.de. Dort können Sie direkt über ein Formular auf der Seite Ihren Themenvorschlag loswerden, so kurz oder ausführlich, wie Sie möchten. Wir nehmen natürlich gerne auch Hinweise zu Kontakten, Artikeln, Quellen an. Das ist aber überhaupt nicht nötig. Es reicht auch wirklich ein Satz, wenn Ihnen ein Thema wichtig ist, uns einfach darauf hinzuweisen. Wir gehen allen diesen Hinweisen mit unseren Rechercheteams an den verschiedenen Hochschulstandorten nach. Das Ganze geht natürlich auch offline. Sie können auch an die Initiative Nachrichtenaufklärung schreiben. Der Sitz ist, wie gesagt, an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln bei Herrn Professor Harkötter. Auch postalisch nehmen wir Vorschläge entgegen. Ich nehme an, dass der Deutschlandfunk auch etwas weiterleiten wird, falls jetzt hier im Haus was ankommt.
Klar. Also für wen das zu lang war, diese Adressen, ich erwähnte es glaube ich schon, vergessene-nachrichten@deutschlandfunk.de, das wird in jedem Fall auch funktionieren. Vielleicht ist das ja der Moment, wo wir mal in den Saal blicken und fragen, gibt es bei den Gästen hier in Köln Fragen? Das scheint, wie das so oft ist, für den ersten Augenblick noch nicht der Fall zu sein. Vielleicht darf ich da noch mal eine Frage nachschießen, die betrifft die Situation in anderen Ländern. Das Bedürfnis, Themen transparenter zu machen, um die sich andere nicht kümmern. Das gibt es ja auch in den USA, in Großbritannien, in Frankreich, in anderen Ländern. Gibt es eigentlich in unseren Nachbarländern oder woanders Schwesterorganisationen? Gibt es so etwas auch woanders?
Es gibt in den USA eine Institution, die älter ist als die Initiative Nachrichtenaufklärung, das Project Censored. Und unser Kollege Peter Ludes, der an der Uni Siegen 1997 die INA ins Leben gerufen hat, hat ein bisschen sich auch an diesem Vorbild damals orientiert und hat die Idee aus den USA mitgebracht. Und man kann weiterhin sagen, dass wir mittlerweile eine Mutterorganisation einer ähnlichen Institution oder einer ähnlichen Initiative in Bulgarien sind. Ein bulgarischer Kollege hat uns regelmäßig seit einigen Jahren besucht und ist dabei, in Bulgarien etwas Ähnliches zu gründen in Sofia. Sein Name ist Inchov.
Herr Pötker, muss man sich das in Ländern wie Bulgarien, aber auch anderen, EU-Land sicher, aber auch immer wieder mit Hinweisen auch von der Europäischen Kommission, Korruption, schwierige Lage, muss man sich da und woanders die Arbeit eines investigativen Journalisten härter vorstellen als in Deutschland? Doch schon, ne?
Also Deutschland ist jetzt nicht unbedingt das Mutterland des investigativen Journalismus. Das sind eigentlich die angelsächsischen Länder. Da hat das eine längere Tradition. Da hat auch Pressefreiheit eine längere Tradition. Aber natürlich sind die Bedingungen für investigativen Journalismus in Osteuropa, diese Länder haben nun wieder noch eine völlig andere Tradition als wir in Deutschland, sind sicher dort noch schwieriger. Und es ist sicher auch kein Zufall, dass gerade in Bulgarien jemand auf die Idee gekommen ist, unserem Beispiel zu folgen. Dort hat die Pressefreiheit ist von kürzerer Dauer als in Deutschland. Und das hat auch sehr viel mit einem fundamentalen Verständnis von Pressefreiheit zu tun, dass Pressefreiheit nicht ein Privileg von Journalisten ist oder einer bestimmten Berufsgruppe, sondern dass Pressefreiheit etwas ist, was eine Gesellschaft nötig hat, damit sie sich selbst regulieren kann. Nur das, was öffentlich wird, führt dazu, dass Gesellschaften sich selbst regulieren können. Öffentlichkeit ist eine zentrale Ressource von Selbstregulierung. Und insofern ist Pressefreiheit etwas, an dem die ganze Gesellschaft ein Interesse hat. Und man kann in gewisser Weise sagen, diese osteuropäischen Gesellschaften sind vor 25 Jahren daran zugrunde gegangen, dass sie zu wenig Pressefreiheit und zu wenig Öffentlichkeit hatten, unter anderem auch. Und insofern kann man daran ganz gut sehen, dass die Tradition der Pressefreiheit, des investigativen Journalismus, der Recherche in diesen Ländern nicht so besonders ausgeprägt ist.
Herr Kötter, jetzt könnte man aber sagen, nehmen wir die USA, das hat Herr Pötker ja gerade gesagt, da gibt es schon länger eine Stiftung, die in der Richtung arbeitet wie Sie. Die USA sind ein Land, wo die Pressefreiheit nun wirklich Tradition hat. Wir alle haben nicht nur Filme gesehen, wo es um Watergate geht, sondern wir alle wissen, dass in den USA wirklich herausragende Recherchejournalisten Journalisten arbeiten bis zum heutigen Tag. Wenn man jetzt den Guardian so als angelsächsisches Medium noch mit dazu nimmt, kann man ja sagen, transatlantisch sind die ganz großen Geschichten dieser Tage von Journalisten aufgebracht worden. Warum braucht es eigentlich in den USA dann noch so eine Organisation?
Also alles hat sein einerseits und andererseits alles hat seine Dialektik. In keinem Land der Erde sind
nicht so kompliziert machen.
In keinem Land der Erde sind, glaube ich, momentan Whistleblower so bedroht mit Gefängnisstrafe, Leib und Leben wie in den USA. Ein Julian Assange versteckt sich seit mehreren Jahren in einer ecuadorianischen Botschaft in London und darf das Gebäude oder Gelände nicht mehr verlassen. Ein Edward Snowden musste nach Russland fliehen, weil er Gefahr für Leib und Leben fürchtet. Musste, nur weil er Informationen an Journalisten gegeben hat. Also gerade das Mutterland, das Mutterland der Pressefreiheit ist Großbritannien, aber ja. Der Guardian hat natürlich auch die Snowden-Sachen als erster mitveröffentlicht. Aber in die USA ist natürlich Pressefreiheit ein bedrohtes Gut, wie in allen Demokratien, weil es ist immer ein Kampf um Publizität, wo politische Macht auf Journalismus trifft, da gibt es Konflikte. Und die haben wir natürlich in den USA mindestens genauso heftig wie auch in der Bundesrepublik Deutschland.
Das heißt also auch in Übertragung auf uns, selbst wenn wir hier in einer doch sehr gesetzten Demokratie leben, um das zu sichern, werden wir auch weiterhin gute Recherchejournalisten brauchen und auch immer wieder Öffentlichkeit. Zum Beispiel bei den 10 Themen, die wir heute vorgestellt haben. Ich frage nochmal in die Runde, gibt es hier Fragen? Ja, erste Frage vom Kollegen Schröer vom Domradio, im katholischen Radio aus Köln.
Was ist eigentlich aus den vernachlässigten Nachrichten der vergangenen Jahre geworden? Haben Sie da mal recherchiert, ob da eine Nachricht tatsächlich aufgegriffen wurde?
Eine sehr gute Frage, wie ich finde. Wie ist die Nachhaltigkeit bei den Wächtern der Nachhaltigkeit, Herr Pöttger?
Ja, also ab und zu gibt es Themen, die tatsächlich aufgegriffen werden. Wir hatten zum Beispiel, ich glaube, es war vor 2 Jahren, das Thema, dass Richter ziemlich unkontrolliert darüber entscheiden, was mit Geldern geschieht, die durch gerichtliche Auflagen an den Staat gehen. Da fanden wir auch, dass da zu wenig Öffentlichkeit ist. Und da hat sich sowohl in der Politik als auch im Journalismus seitdem einiges getan. Wir können jetzt nicht genau nachhalten, ob das jetzt an unserer Arbeit lag. Das ist auch nicht unbedingt unser Ziel, dass wir als Initiative immer mit neuen Themen in Verbindung gebracht werden. Unser Job ist und so verstehen wir unsere Aufgabe, dass wir wollen, dass diese Themen eben stärker öffentliche Aufmerksamkeit finden. Und das haben wir in dem Punkt erreicht. Aber man muss sagen, wir sind nicht hundertprozentig zufrieden damit, welche Wirkung unsere Arbeit hat. Und das hat schlicht etwas zu tun damit, dass Vernachlässigung ja nicht etwas ist, was nur damit zu tun hat, dass Journalisten irgendwas vergessen oder dass das auf Zufall beruht, sondern dass Vernachlässigung ja meistens Gründe hat. Man kann systematisch über die Gründe von Vernachlässigung nachdenken. Das habe ich getan und wenn wir noch ein bisschen weiter diskutieren, könnte ich da auch noch ein paar Gründe aufzählen. Aber diese Gründe verschwinden ja nicht dadurch, dass die Initiative Nachrichtenaufklärung arbeitet und einmal im Jahr diese Liste publiziert. Wir wollen das im Übrigen in Zukunft auch so machen, dass wir auch ein Thema des Monats veröffentlichen, dass wir also kontinuierlicher mit diesen Themen umgehen, als wir das bisher konnten, und wir hoffen auch, dass uns der Deutschlandfunk dabei helfen wird. Das ist ganz wichtig, dass wir diese Partnerschaft jetzt haben. Also das ist, finden wir sehr erfreulich, dass wir hier ein Medium gefunden haben, das uns auch wichtig findet. Das war in Dortmund etwas schwierig. Köln ist da vielleicht auch eine bessere, geeignetere Stadt für solche Medienpartnerschaften. Also diese Gründe verschwinden nicht, und deshalb ist es auch erklärlich, dass unser Erfolg begrenzt ist.
Blick auf die Uhr, meine Damen und Herren, hier in Köln, aber auch draußen an den, ja, wie soll man sagen, an den PCs und anderen Formen und Möglichkeiten, ein Livestream zu empfangen. Mit Blick auf die Uhr haben wir noch Zeit für genau eine Frage, und ich würde ganz gerne das, was gerade in den letzten Minuten kam, nochmal destillieren und Herrn Hakötter vorlegen. Auch Herr Pöttger hat ja wieder darauf hingewiesen, die meisten Journalisten, jedenfalls in freien Gesellschaften, vernachlässigen Themen nicht, weil sie sagen, ich gehe jetzt heute zur Arbeit und werde mal 3 Themen vernachlässigen, sondern es sind die wirtschaftlichen Umstände ganz oft. Es ist der Zeitdruck, es sind vielleicht auch die Mechanismen des Agentur- und Informationssystems. Was kann man da tun, um sozusagen an der Quelle Vernachlässigung vorzubeugen? Sind Sie da pessimistisch oder haben Sie Ideen?
Na, ich glaube, das Erste ist tatsächlich eine gute Journalistenausbildung. Da sorgen jetzt Herr Pöttger hat sich da viele Jahrzehnte drum gekümmert.
Ich kümmere mich übrigens auch heute noch. Also ich setze meine Berufstätigkeit noch ein bisschen fort, hauptsächlich an der Universität Hamburg. Das ist meine Heimatstadt.
Okay, danke. Dann, das Zweite ist, glaube ich, dass auch Journalisten viel mehr, glaube ich, über den Tellerrand gucken müssen und nicht nur die engen Ressortgrenzen und Mediengrenzen im Blick haben sollten, für die sie konkret arbeiten. Dazu kann ich immer nur empfehlen, vielleicht auch ab und zu mal ein Buch zu lesen, sich ab und zu vielleicht mal mit wissenschaftlichen Fragen, technischen Fragen, Fragen aus anderen Fachgebieten zu beschäftigen, um den Blick dafür zu schärfen, dass es viele, viele Themen gibt, mit denen man vielleicht im Alltag nicht berührt ist, die aber trotzdem hochrelevant sein können und deswegen für eine Berichterstattung natürlich auch wertvoll sein können.
Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich möchte mich nochmal ausdrücklich bedanken bei Rita Fock und Lina Lindner, bei Hector Hakötter und bei Horst Pöttger, die zusammen mit unserem Programmdirektor Andreas Weber heute hier das Programm, ja, wie soll ich sagen, bestritten haben, aber natürlich bei all denen, die in den vergangenen Monaten die Recherchen geleistet haben, an vielen Orten in Deutschland, die diese Liste der 10 vergessenen Nachrichten ermöglicht haben, auch bei den Jurymitgliedern, die sich da reingearbeitet haben, Themen verworfen haben, auch wenn es schwer fiel, weil einfach die Substanz nicht reichte und die da richtig dran gearbeitet haben. Weiterer Dank gilt natürlich auch allen hier im Hause Deutschlandfunk, von der Technik, von der Verwaltung, die uns bei dieser Veranstaltung unterstützt haben, sodass wir die hier machen konnten und sodass Sie die auch hören können an Ihren PCs, Smartphones und wo auch immer Sie uns hören. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Auch Ihnen zu danken und nochmal der Hinweis, dass es im nächsten Jahr weitergehen wird. Vielleicht werden wir uns, das hat Herr Pöttger schon angesprochen, in kürzeren Zeitintervallen melden können, werden vielleicht in einigen Monaten schon mit weiteren vergessenen Nachrichten auf Sie zukommen. Es wurde auch schon gesagt, dass das natürlich keine Einbahnstraße ist. Sie können nicht nur Vorschläge machen, sondern Sie können auch unsere Arbeit, hier hören Sie gerade den 11-Uhr-Gong unseres Hauses, das konnten wir leider jetzt nicht ausblenden. Also Sie können natürlich auch unsere Arbeit kritisieren. Sie können sagen, warum habt ihr denn auf Nummer 8 dieses Thema gewählt? Das halte ich ja gar nicht für relevant. Da können Sie sich eben unter anderem der Mailadresse vergessene-nachrichten@deutschlandfunk bedienen. Und Sie können sich das Ganze, was wir heute präsentiert haben, nochmal im Internet angucken, zum Beispiel unter deutschlandfunk.de, wo Sie die ganze Präsentation finden. Das war es von uns. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig Freude gemacht und etwas ist hängen geblieben. Wir freuen uns auf Ihre Anregungen und bis zum nächsten Mal.